Ja, wenn der Heilige Geist wirkt, dann soll man auch ihn nicht bremsen. Danke, Heidi. Und ich hatte auch vorhin ein Bild und will euch willkommen heißen. Und zwar willkommen heißen an der Quelle des Lebens. Wir sind hier versammelt an der Quelle des Lebens. Und es liegt an uns, was wir draus machen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, bis vor 2 Wochen gab es wenig Regen. Und die Tage waren sehr, sehr heiß. Sehr, sehr heiß. Vor 2 Wochen sonntags war ich auch mit dem Radl unterwegs und ich habe geschwitzt und es war wirklich, mir hat es den Schweiß rausgetrieben. Und wonach sehnt man sich da? Nach einem kühlen Wasser. Und dann war ich so am Überlegen und wir wohnen in der Nähe vom Schwimmbad. Ich habe gesagt, ja, springen wir da noch rein. Und ich habe gewusst, nein, das kann man die Frische nicht geben. Und so habe ich etwas getan, was ich schon sehr lange nicht mehr getan habe. Ich bin etwa 300 Meter mit dem Radl weitergegangen oder weitergefahren und habe mich in einen Gebirgsbach gelegt. Sehr kalt. Aber eine Frische, die man sonst nirgends erlebt. Und das war einfach nur so ein Bild hier, wenn wir an die Quelle des Lebens kommen und ihr seid hier, jetzt kommt drauf an, was wir drauf machen. Lassen wir uns erfüllen mit ihr, trinken wir draus, steigen wir rein in das Wasser, lassen wir uns erfrischen oder schauen wir einfach nur zu. Aber ich lade euch ein, hineinzutauchen in das Wort Gottes und was Gott für heute für uns vorbereitet hat. Herzlich willkommen, herzlich eingeladen. Ich beginne mal. Kennt ihr auch dieses Phänomen, dass man vor allem, wenn man Kleinkindern gegenüber ist, versucht, sie zu irgendwas zu animieren? Am besten, dass sie etwas nachmachen können. Und ich muss zugeben, ich bin da nicht ganz befreit davon, vor allem in der letzten Zeit. Da gibt es so verschiedene Arten, wo man sagt, okay, was können wir? Und es ist nicht nur der Großvater oder der Opa oder die Eltern oder die Oma, Tante, sondern auch Freunde. Und die verändern ihr Wesen. Die verändern ihr Wesen. Und es ist typisch, ist dabei oftmals, oder was man fast überall antrifft, ist die Frage nach der Größe des Kindes. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Also das hat meistens so ein Ablauf, immer denselben Ablauf. Zuerst wechselt man die Tonlage. Dann wechselt man das Gesichtsausdruck. Es ist ein Grinsen oder zumindest ein Lächeln dann. Dann geht es weiter, dass man mit einer Fragestellung an das Kind herantritt. Wir nennen es jetzt mal Julia. Und dann kommt diese klassische Frage. Hoch. Grinsen. Jetzt sag mal, wie groß bist du denn? Und zudem kommt dann diese Antwort, die man selbst beantwortet, oder die Frage, die man selbst beantwortet, und man sagt, ja, so groß ist sie. Und man freut sich so, wenn das Kind das nachmacht. Es ist einfach ein herzzerreißend. So groß ist sie. Jetzt ist aber pädagogisch gesehen, das eigentlich ähnlich geht man nach unseren Pässen, Ausweisen oder dem BMI-Index, eine Falschaussage, ganz klar. Weil die Größe wird in den Ausweisen nach der Fußferse, nach Ferse bis zum Scheitel tituliert. Auch wenn ich beim BMI-Index oftmals wünschen würde, dass es von dem gestreckten Arm ausgehen würde, dann wäre ich in einer besseren Spalte drin. Aber die Größe wird doch anders definiert bei uns in den Ausweisen. Von der Ferse bis zum Scheitel. Wie groß ist man? Also es gibt unterschiedliche Arten der Größenzuordnung. Und wenn man in dem Geschichtsunterricht, habe ich auch ab und zu mal aufgepasst, da sind mir jetzt einfach gängig 3 Personen, die, es gibt mehrere, aber mir sind einfach 3 Personen eingefallen, die den Beinamen groß gehabt haben. Es gab die Zarin Katharina von Russland, Katharina die Große. Es gab den preußischen König Friedrich der Große. Und es gab den Frankenkönig oder vom Heiligen Deutschen Reich, nein, Heiliges Reich Deutscher Nationen, glaube ich, heißt es, Karl der Große. Karl der Große war damals einer der größten Herrscher Europas. Es gibt noch Alexander der Große und sowas, wobei es gibt mehrere. Aber von diesen drei Größe. Also die Katharina, die war 1,57 Meter. Friedrich war 1,62 Meter. Und Karl war zumindest 1,84 Meter. Also wenn es auch danach geht, Größe zu bestimmen, dann dürfte ich mich Markus der Größere nennen, weil ich größer bin wie 1,84. Aber auch das ist nicht die Definition für Größe. Spaß beiseite. Ich habe nämlich jetzt wirklich nochmal eine Definition von Größeneinordnung mitgebracht. Und vielleicht gelingt es uns auch, dies einzuspielen. Wir haben es jetzt mal trocken probiert, aber wir haben ja auch einige Schwaben unter uns. Die werden das kennen. Und wir probieren es doch mal. Was ist groß?
Hm? Was ist groß?
Ein Elefant.
Und was ist Größe?
Stuttgart.
Stuttgart.
Was ist denn überhaupt Größe?
Linse mit Spätzle und Seide.
Also da wird Größe nach dem Leibgericht gemacht. Also Linsen mit Spätzle, schwäbisches Nationalgericht und dann noch Seiderwürst, was bei uns in Österreich Frankfurter und in Bayern Wiener genannt wird. Also das ist das Größte. Größe macht auch das aus, was einen schmeckt oder wo man alles dafür geben wird. Was ist groß? In einem Kinderlied, in dem man ebenfalls die Arme nach oben reißt, beginnt es: Mein Gott ist so groß. Und damit hört man nicht auf, sondern es heißt: Mein Gott ist so stark und so mächtig. Und wie geht's weiter? Gar nichts ist unmöglich meinem Gott. Was für eine Aussage. Mein Gott ist so groß, er ist der Größte, er ist so stark und so mächtig. Gar nichts ist unmöglich, meinen Gott. Eine japanische Automarke hat sich mal diesen Slogan mehr oder weniger zweckentfremdet und sie hat gesagt, nichts ist unmöglich. Aber da gehört nicht die Automarke rein, sondern meinem Gott. Nichts ist unmöglich, meinem Gott. Wie groß ist er? Wir haben auch jetzt kurz vor der Predigt noch gesungen, wie groß ist mein Gott. Und das heißt, kein anderer wie er. Sein Name ist so hoch, nur er ist der Herr. Ich hoffe, wir können uns noch daran erinnern. Aber sind wir auch davon überzeugt? Ich hoffe es, ja. Wie geht's weiter in diesem Text? Was haben wir weitergesungen? Er teilte die Fluten am Roten Meer, hat auch heute noch dieselbe Kraft, nichts ist ihm zu schwer. Glauben wir das? Ist das so? Sind wir davon überzeugt? Ich finde für mich oftmals Ansätze daran zu zweifeln, auch wenn ich es nicht will. Und scheinbar ist mir diese Woche oder in den letzten Wochen öfters mal eine Bibelstelle in den Sinn gekommen und immer wieder habe ich mich damit beschäftigt, mit einem Bibelabschnitt im Alten Testament, der mir als Kind schon immer sehr, sehr zugesagt hat. Ich fand die Geschichten im Daniel immer sehr interessant. Daniel fand ich die ersten 6 Kapitel immer Wahnsinn, was da alles geschieht. Und da gab es auch so tolle Bilder und Eindrücke in den Kinderbibeln, die hängen geblieben sind. Und heute widmen wir uns so einer wunderbaren oder wundersamen Geschichte. Und sie trägt die Überschrift, oder ich habe ihm die Überschrift gegeben, die drei Freunde oder die drei Männer, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir lesen die Geschichte und die Heidi liest es uns vor und wir dürfen das mitlesen. Vielen Dank, Heidi. Schauen wir mal, was daran zu spannend sein kann.
König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reichs zu einer Versammlung ein, die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ein Herold rief mit lauter Stimme: Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Sie sagten zu Nebukadnezar: Der König möge ewig leben. Du, König, hast doch den Befehl erlassen, jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene Standbild anbeten. Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Da sind aber einige Juden, denen du die Provinz, die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließt, nicht an. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt. Und er fuhr sie an: Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten? Wir werden es ja sehen, wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich hab machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen? Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König: Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er es nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten.
Ganz untypisch, dass die Geschichte hier aufhört. Aber mir war es wichtig. Schadrach, Meschach und Abednego, eigentlich hießen sie Hanania, Mischael und Asaria. Sie wurden verschleppt. Sie wurden mit Gewalt aus ihrer Heimat umgesiedelt und zugleich erhielten sie auch andere Namen, die babylonischen Namen. Also, ob sie es wollten oder nicht, ich ärgere mich schon, wenn mein Name falsch geschrieben wird. Diese Männer wurden in jungen Jahren aus Israel verschleppt und nach Babylon geführt. Sie wurden von Familie und sozialem Umfeld getrennt und separiert. und zwar an den königlichen Hof. Dort erhielten sie eine Ausbildung, eine Weiterbildung und es stellte sich heraus, dass sie außerordentlich fähig waren, außerordentlich geschickt waren, außerordentlich weise waren. Und es passierte was mit ihnen. Denn sie erhielten das Vertrauen der Regierung. Sie erhielten das Vertrauen von Nebukadnezar, der sie als Verwalter in der Provinz Babylon einsetzte. Also sie waren hohe Regierungsbeamte damals zur Zeit. Was heißt das? Sie mussten sich mit den babylonischen Gepflogenheiten vertraut machen. Und sie mussten auch die babylonischen Gesetze respektieren und auch vor allem den König als König und Machthaber, der damals wahrscheinlich mit Abstand der mächtigste Mann der Welt war, nach weltlichen Anschauungen, wo vielleicht ein Trump oder Putin höchstens Verwalter gewesen wären. So mächtig war dieser Nebukadnezar. Er war so mächtig, dass das, was er gesagt hat, unumstößlich war. Nicht einmal er selbst konnte es umstoßen oder rückgängig machen. So war die Lage. Schadrach, Meschach und Abednego, sie waren Teil der geistigen oder politischen Elite in Babylon, weil sie herausgestochen sind aufgrund ihrer Weisheit und Übersicht, aufgrund ihrer Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Unbestechlichkeit. Sie waren besonders, aber nicht aus sie heraus, sondern weil sie ihre Herkunft, und zwar ihr geistiges Heimatland, ihren Gott nicht außer Acht gelassen haben. Ein Gott, der sie zwar in eine scheinbar angesehene und gehobene Position geführt hat, aber auch ein Gott, der sie aus dem Familienkreis gerissen hat, der sie aus der Heimat gerissen hat, der sie aus dem Kulturkreis gerissen hat. Sie waren einfach auch Flüchtlinge oder Fremde im Land. Sie waren getrennt von dem, was ihnen wichtig war, ihren Familien. Und dennoch hielten sie im Glauben an ihren Gott fest. Und dieser Glaube, der in ihr Verstand durch die Lehre und in ihr Herz gelegt wurde, den bewahrten sie auch in der Fremde, auch getrennt von ihren Unterrichten in ihrem Kopf und in ihrem Herz als Schatz auf. Und diesen Glauben an ihren Gott und dieses Vertrauen an ihren Gott, das war wichtiger wie ihr Augapfel. Das war ihnen so wichtig. Und nichts konnte sie davon trennen. Selbst wenn sie sicherlich einige Riten und Bräuche, die es in Israel nicht gegeben hat, mitmachen mussten, sicherlich auch wenn sie wegen ihrer gesellschaftlichen Stellung nicht aus allem sich raushalten haben können, gab es eine Grenze für sie. Loyalität zu dem babylonischen Volk und dem babylonischen König war für sie unabdingbar. Jedoch durfte diese Loyalität nicht größer sein wie die Loyalität und die Treue und das Vertrauen auf ihren Gott. Liebe Gemeinde, wir sind als Christen nicht aus, und das wissen wir, nicht aus, sondern in diese Welt gestellt. Auch wir haben uns in unseren Umgebungen, in unserer Nachbarschaft mit einzubinden. Auch wir dürfen gegebenenfalls dazu beitragen, unsere Regierungen zu unterstützen und uns für Menschen in unserer Umgebung einzusetzen. Auch wir dürfen uns einbinden lassen, auch Loyalität und Solidarität bekunden. Doch dürfen wir oder sollen wir aufpassen, dass wir eine Grenze nicht überschreiten, wenn es darum geht, beziehungsweise wenn uns Dinge wichtiger und größer erscheinen als unsere Beziehung, als unser Vertrauen zu Gott. Und das ist nicht selten ein schmaler Grat, den wir beschreiten. Und leider nicht selten wenden wir uns eher den Gegebenheiten und Vorzügen dieser Welt hin, um nicht als Außenseiter zu gelten. Und wir versäumen uns zu unserem Herrn und Heiland zu bekennen. In Vers 7, wenn man nochmal zurückgeht, heißt es: Als die Instrumente ertönen, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Mitmachen, weil es andere machen oder weil ich scheinbar keinen Ausweg mehr sehe. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation damals war, wie groß dieser Menschenmenge war, aber ich gehe davon aus, dass einige tausend, hundert auf alle Fälle sich um dieses Standbild versammelt hat. Wenn man nach der Größe des Reiches ausgeht und wenn man sagt, wer alles in gehobenen Ämtern dort ist und auch die Elite hat sich ja dort versammelt, das ging genauso wie heutzutage, man musste sich sehen lassen. Und sie alle gingen um das Standbild und wussten vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was sie erwartet. Sondern, kennt jemand den Obelisk von Washington oder von München? Also übrigens der von München, der ist 29 Meter, also fast genauso groß wie dieses Standbild. Washington ist etwas größer, also ist ein großes Denkmal eigentlich. Und vielleicht dachten sie, sie wollen ein Denkmal machen oder ein Denkmal anschauen. Und dann kommt auf einmal der Herr und sagt, hey, wir feiern dieses Standbild und das ist jetzt unser neuer Gott oder der Gott des Königs und damit auch euer Gott. Und wir feiern und unsere Aufgabe ist, um unseren Respekt und auch die Macht des Königs nicht anzugreifen, müssen wir uns da hinlegen und müssen dann niederfallen. Wer ist der Größte? Wer ist der Größere? Das war schon eine Gegebenheit oder eine Situation, die ungut ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob dann, wie die Musik aus war, ob dann einfach eine Riesenmenge war und drei vereinzelte Personen, vielleicht sind sie auch zusammengestanden, sind herausgestochen. Ich weiß nicht, haben sie sich vielleicht auch ein bisschen Schutz gesucht, so in der Felsnische ein bisschen rein, dass man sie nicht ganz so gut sieht. Jedenfalls diese drei, egal wie es war, sie sind standhaft geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Sinne des Wortes. Und sie haben sich bekannt, nein, es ist Gott, es ist was Größeres. Und sie wurden angeklagt von den einzelnen Juden und gleich einigen dieser Menschen und die gingen zu Nebukadnezar und haben sie einfach angezeigt. Egal, wie es war, sie wussten, hier ist es aus mit Solidarität und mit Loyalität gegenüber dem König Nebukadnezar und dem Volk Babylon. Hier hieß es Farbe bekennen. Denn es ging um was Größeres für sie. Es ging um Leben und Tod. Es ging um mehr als Leben und Tod. Es ging um ihr Heil. In der heutigen Zeit könnte man denken, und oftmals ist es auch so, was wird es schon ausmachen, da mal kurz die Knie zu beugen und einen toten Gott, an den ich nicht glaube, einfach mal die Knie zu beugen, um den Willen vom König oder von meinem Vorgesetzten, meinem Arbeitgeber, meinen Freunden, meinem Partner, meiner Familie nachzukommen, um ihnen nicht vor den Kopf zu stoßen. Und man denkt, Gott sieht doch auf mein Herz und er weiß, dass ich da nicht voll dabei bin. Und er weiß auch, dass mein Herz natürlich ihm gehört. Aber hier kommt auch eine Verstandssache mit in den Vordergrund. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass solche Argumente heute wie damals schon einige in die Knie gehen haben lassen. Vielleicht sogar ohne unmittelbar spürbare Reaktion oder Resonanz. Also ich denke mal, dass da auch einige Juden dabei waren, die sich gebeugt haben und sagen, nein, ich glaube nicht dran, aber ich mache halt mit. Wie heute auch. Aber für die drei war klar, dies verstößt gegen alles, woran sie glaubten, alles, woran ihr Herz hinkt. Und sie waren bereit, dafür alles aufzugeben. Ihre Position, ihr soziales Umfeld, vielleicht mittlerweile auch ihre Partner oder Familie oder Kinder. Sie waren bereit, sogar ihr Leben dafür aufzugeben. Wie ist so eine Furchtlosigkeit möglich? Das ist doch gigantisch. Ich denke, es ist wirklich ein Zusammenspiel zwischen Verstand und Herz. Dazu habe ich jetzt mal ein kleines Experiment vorbereitet. Schauen wir mal, aber ob mir das gelingt. Seht ihr das? Vielen Dank, Heidi. Ich habe mir gedacht, Feuer ist immer gut, weil es ja passt auch zum Beispiel. Ich habe mal eine Kerze mitgebracht. Aber ihr müsst mir eins versprechen. Ihr dürft nicht erschrecken. Das haben wir vor 2 Wochen gehabt, oder? Ihr dürft nicht erschrecken, okay? Abgemacht, versprochen. Also ich bin erschrocken trotzdem. Was war der Grund? Also hier sehen wir, dieser Luftballon kann dem Feuer nicht standhalten. Es geht nicht. Geht's oder geht's nicht? Es geht nicht. Ich probiere es nochmal, okay? Geht doch? Geht doch? Sonderbar. Kennt ihr das Experiment? Was ist der Unterschied? Mit was bin ich gefüllt? Wie bin ich gefüllt? Es kommt weder auf die Größe drauf an, sondern es kommt darauf an, mit was bin ich gefüllt und mit was lasse ich mich füllen. Und das ist der Schlüssel dieser Furchtlosigkeit. Das ist der Schlüssel dieser Furchtlosigkeit, wo Meshach und Schadrach und Abimegro gesagt haben, hey, ist mir scheißegal. Entschuldigung die Ausdrucksweise. Mir ist Gott am wichtigsten, weil sie gefüllt waren mit Gott. Und mit Gott gefüllt heißt mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, dem dreieinigen Gott gefüllt. Und diese Füllung, die haben wir an der Quelle des lebendigen Wassers. Die kriegen wir an der Quelle des lebendigen Wassers. Da können wir uns füllen lassen mit dem reinen Gedanken, mit dem reinen Wesen. Das Wissen um ihren Gott wurde ihnen vermutlich schon in die Wiege gelegt. Sie kannten und wussten von der Größe Gottes. Aus ihren Überlieferungen und aus den Schriften, in denen sie sich auch immer wieder befassten. Sie wussten von den Wundern und der Führung in Gottes, von den 10 Plagen, von der Wüstenwanderung, von der Teilung des Roten Meers. Sie wussten von der Speisung durch Manna und durch die immer wieder, dass sie Wasser gefunden haben, dass Gott lebt und mit ihnen war und das Volk Israel immer wieder aus der Verzweiflung und aus den verzwicktesten Situationen geführt hat. Auch aus den lebensbedrohenden Situationen. Und vielleicht wussten sie auch von der Prophetie des Jeremias, der gesagt hat, ihr werdet 70 Jahre in Gefangenschaft bleiben und dann werdet ihr wieder zurückkommen, das Volk Israel. Sie haben sich das Wissen um ihren Gott angeeignet. Sie befassten sich damit. Und mit dem wuchs auch die Größe Gottes in ihrem Leben. Was macht Größe aus? Ich denke mal, im weltlichen, menschlichen betrachtet, ist Größe, wenn wir jetzt nach den vorher genannten großen Menschen oder auch nach den politischen Ansehen, das ist sehr häufig Macht und Einfluss, den man ausübt. Das macht Größe aus. Auf den kleinen Nenner gebracht. Das sind noch mehr Faktoren. Was macht Gottes Größe aus? Das, was ich aus Gott mache. Und Gottes Größe und Gott groß mache in meinem Leben, kann ich durch Glauben und Vertrauen. Das macht Gott groß. Und dann hören wir dieses unvorstellbare Glaubensbekenntnis, das für uns wirklich auch oder für mich sehr, sehr wichtig ist, geworden ist im Vers 17. Vielleicht können wir den auch nochmal einblenden in der dritten Folie. Dieses Bekenntnis, ja, unser Gott kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus der Gewalt retten. Ich glaube daran, dass er es kann. Er hat die Macht. Und dann kommt der 18. Vers. Selbst wenn nicht. Da wird Glauben, da wird Vertrauen groß gemacht. Selbst wenn nicht. Diese Worte sind für mich so wichtig geworden. Denn oftmals ist unsere Vorstellung, wir haben einen großen Gott und machen ihn groß und er hilft uns aus allen Lebenslagen. Und der Sinn, warum diese Geschichte hier bei mir oder heute hier aufhört, hat eben, weil selbst wenn nicht sich bei so vielen Christen schon bewahrheitet hat, bei den Märtyrern, wo Gott nicht gerettet hat. Und wir sollen es nicht daran festmachen, ob uns Gott aus misslichen Lagen rausnimmt oder ob er uns die einfachen Wege gehen lassen soll, sondern selbst wenn er uns durch Täler der Dunkelheit und des Todes durchgehen lassen, ist Gott da und er rettet dich und er ist bei dir. Das ist die Grundlage des Vertrauens und des Glaubens. Sie wussten nicht, wie die Geschichte ausgeht. Und dennoch haben sie bekannt, mein Gott ist größer als du, Nebukadnezar, und als dein Gott. Mein Interesse ist, dass ich vor meinem Herrn und Gott rein dastehe und ihm vertraue und ihn einhalte. Gottes Größe wird sichtbar in der Größe, die ich ihn groß mache. In deinem Leben, in meinem Leben ist es entscheidend. Welchen Einfluss gebe ich ihm in meinem Leben? Welchen Platz? Mit was lasse ich mich füllen? Mit dem, was mich groß macht, vor anderen gut dastehen lässt? Oder mit dem, was mich bewahrt? Und um das, was hier drin ist, da reinzukriegen, muss ich das erstmal rauskriegen. Und das sind die unreinen Gedanken in meinem Herzen. Es ist die Lüge. Es ist der Neid. Es ist der Hass. Es ist der Unliebe gegenüber anderen Menschen. Es ist das, wo ich mein Herz nicht teile. Wo meine Wichtigkeit vorsteht. Wo Eigennutz drin steht. Wo Selbstverwirklichung drin steht. Die drei gehen keinen Deal ein, sondern sie sind fest mit Gott verbunden. Wie groß ist dein, wie groß ist mein Gott? Es kommt darauf an, wie viel Platz wir ihn in unserem Leben einnehmen lassen, wie wir uns füllen lassen. Wie viel wir uns füllen lassen von ihm, von Jesus und von dem Heiligen Geist. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns ganz von ihm füllen lassen, kann er alles in unserem Leben bewirken und kann uns auch retten nach seinem Willen. Gott ist der Größte. Er ist der Größte, weil er die Welt erschaffen hat und alles Leben hat er erschaffen. Und er hält auch alles Leben dieser Welt in seinen Händen und bestimmt, was daraus wird. Welche Größe dein, mein Gott, in deinem, meinem Leben hat, bestimmt unser Glauben und unser Vertrauen auf ihn. Eins steht fest, füllt er mich ganz, wird er umso größer in mir. Das bedeutet, dass wir auch wirklich vom Verstand und Herz nicht nur aufräumen, sondern auch ausräumen. Alles, was gottesfremd ist. Wie gesagt, Neid, Habgier, Eifersucht, Besserwisserei, Hass, Unliebe. Ich wünsche uns allen diese Einsicht, den Glauben, das Vertrauen dieser drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego. Dass wir mit voller Überzeugung sagen können, ja, Gott kann mich aus allen Situationen und misslichen Lebenslagen retten. Doch selbst wenn er es nicht tut, werden wir uns nicht vor einem anderen Gott, vor einer anderen Macht, von irgendetwas anders hingeben.